Und ich möchte Ihnen referieren über Befunde molekularer Bildgebung bei Cannabiskonsum. Meine Vorredner haben dieses Thema wunderbar auf mich delegiert, also jegliche Neurobiologie über Cannabis werde ich jetzt nicht erzählen, sondern sozusagen ich versuche Ihnen einen Überblick zu geben über Forschung, die mit den Methoden gemacht wurde, bei denen ich mich halt auskenne. Und das ist nun mal die molekulare Bildgebung mit PET. Und eigentlich könnte ich diesen Vortrag auch schon damit beenden, dass es sozusagen keinen Hinweis auf schädliche Wirkungen von Cannabis auf Kinder und Jugendliche gibt aus diesem Bereich. Das liegt aber daran, dass sozusagen Strahlenbelastung bei der Positronenemissionstomographie uns daran hindert, diese Gruppe von Patienten und Probanden zu untersuchen. Ich werde anfangen mit einem Überblick über die Methoden, und zwar aus dem Grund, die ganzen Befunde, die ich darlegen werde, Sie so besser verstehen werden. Und ich denke, ein kleines Repertorium ist immer gut. Und dann geht es darum, was macht akuter Cannabiskonsum, was macht chronischer Cannabiskonsum und Zusammenhänge auch mit dem Psychoserisiko, mit Cannabiskonsum bei Patienten, die ein Risiko für Psychose an sich schon haben. Und ich schließe dann mit einer Zusammenfassung. Also die Positronenemissionstomographie beruht darauf, dass man ein radioaktiv markiertes Molekül verabreicht und dieses sich im Körper verteilt und man das mit dem Tomographen aufnehmen kann. Und was wir dabei messen, hängt in erster Linie davon zusammen, was für ein Molekül wir markieren und wie sich dieses verhält im Körper. Und in der Forschung verwenden wir sehr gerne Kohlenstoff-11 markierte Substanzen, die eine Halbwertszeit von 20 Minuten haben. Das heißt, es sind dann Messdauern von bis zu 100 Minuten sinnvoll, weil dann die Strahlung schon zerfallen ist, und Fluorid 18. Eine klassische Anwendung bzw. das häufigste Einsatzgebiet der Positronenemissionstomographie ist die FDG PET. Sowohl in der Onkologie als auch in der Demenzdiagnostik wird sie routinemäßig angewendet. Es beruht darauf, dass FDG sich genauso wie Zucker verhält und in Zellen eingeschleust wird und man dadurch einen Rückschluss auf die metabolische Aktivität von unterschiedlichen Geweben kriegt. Und bei der Alzheimer-Demenz kann man ganz gut sehen, dass eben der Metabolismus vor allem parietalen Kortex reduziert ist. In der Psychiatrie interessieren wir uns auch für andere Rezeptoren, Proteine, die im Gehirn vor allem vorkommen. Und da verwenden wir Modelle, mit denen wir rückrechnen können, wie viele von diesen Rezeptoren es gibt. Und da verwenden wir als Maße das Bindungspotenzial und das Verteilungsvolumen am häufigsten. Die werden anhand von kinetischen Modellen errechnet. Also man schaut sich an, wie viel vom Radioliganden kommt ins Blut, wie viel kommt in eine Region, die jetzt diesen Rezeptor nicht hat, und wie viel kommt dann in Regionen an, die diesen Rezeptor haben. Und daraus errechnen kann man dann ein Maß, das proportional ist zur Dichte dieser Rezeptoren. Und der große Vorteil der Positronenemissionstomographie ist, dass sie sehr sensitiv ist und damit im picomolaren Bereich Proteine nachgewiesen werden können. Was man dann auch mit dieser Methode erreichen kann, ist, wenn man mehrere Messungen durchführt oder mehrere Zustände erreicht innerhalb von einer Messung, kann man sich anschauen, wie viele von den Proteinen, die am Anfang da sind, durch irgendeine pharmakologische Beeinflussung oder durch eine Aufgabe besetzt werden. Es kann eben hier gezeigt, für den Serotonintransporter, wenn man ein SSRI gibt, wird der Tracer verdrängt und man kann eine Okkupanz in Prozent messen. Also wie viel von den ursprünglich vorhandenen Rezeptoren sind durch die Gabe des Medikaments blockiert. Dies kann auch gemacht werden innerhalb von einer Messung, wenn ein lang aktives Marker verwendet, dann kann man das auch innerhalb von einer Messung tun. Und im dopaminären System gibt es auch Radioligande, die sozusagen sensitiv sind für die endogene Ausschüttung von Neurotransmittern. Das heißt, man kann nachweisen, dass es zu einer Dopaminausschüttung kommt aus der Präsynapse, die dann die Rezeptoren postsynaptisch besetzen. Und das hat man eben auch bei THC gemacht. Also man hat Probanden THC verabreicht und sich angeschaut, welche Auswirkung das auf die Dopamin-Levels im Gehirn hat. Und hier dargestellt sehen Sie eben so ein Positronen-Emissionstomogramm, das mit dem Radioligand Racloprid aufgenommen wurde. Und zur Darstellung kommt eben das Striatum, da dort viele Dopamin-2, Dopamin-3-Rezeptoren sitzen. Und die Probanden, also eine weitere Limitation der PET-Forschung ist, der Aufwand, der damit verbunden ist, meist dazu führt, dass man nicht allzu viele Probanden untersuchen kann. In dem Fall waren es halt 7. Die haben eine Messung bekommen, die sozusagen einen Grundzustand dargestellt hat, wie viele Rezeptoren gibt es, und dann eine Messung nach Einatmen von 8 Milligramm THC. Und diese Dosis hat sozusagen dazu geführt, dass das Bindungspotenzial für die Dopaminrezeptoren leicht abgefallen ist, also ungefähr 3%. Das kann wiederum damit verglichen werden, wie viel Dopaminausschüttung es gegeben hat im Vergleich zu Tierstudien. Also kann man davon ungefähr sagen, dass diese 3% Änderung im Bindungspotenzial eine Ausschüttung von einem Mehr von 35% an Dopamin entspricht. Bei anderen Drogen, bei Nikotin, Alkohol, Amphetamin, Kokain, wurden diese Studien davor auch schon gemacht, und da kommt es zu einem drastisch höheren Unterschied von 10-30%. Und diese Ausschüttung korreliert bei THC auch wie bei anderen Drogen mit der Konzentration der jeweils verabreichten Substanz. Und warum ist das wichtig, dass die striatale Dopaminausschüttung ist eben, dass im ventralen Striatum der Nucleus accumbens sitzt und dieser für die Belohnungseffekte bzw. für die Erwartung eines belohnenden Reizes verantwortlich ist. Und die Stärke der Dopaminausschüttung bei Einnahme von Suchtgiften kann sozusagen mit der suchtbildenden, also mit dem Abhängigkeitspotenzial der jeweiligen Substanz in Verbindung gebracht werden. Diese Studie wurde dann nochmals durchgeführt mit einem anderen Radioliganden, und hierbei wurden unterschiedliche Probanden eingeschlossen, und man hat sich gefragt, wovon hängt es ab, wie stark die Dopaminausschüttung bei den einzelnen Menschen ist. Und zwar ganz speziell hat man sich Menschen angeschaut, die an einer Psychose leiden und Verwandte ersten Grades von solchen Patienten. Und diesen hat man ebenfalls THC verabreicht und die Dopaminausschüttung untersucht, und es wurde bei diesem kleinen Sample von jeweils ungefähr 8 Probanden gezeigt, dass die Dopaminausschüttung besonders bei jenen, die an Psychose leiden bzw. den Verwandten von diesen, stärker ist als bei dem üblichen Cannabiskonsumenten bzw. bei gesunden Probanden. Das könnte eben für eine höhere Präferenz, eine genetisch bedingte höhere Präferenz für Cannabis bei Patienten, die ein Psychoserisiko haben, sprechen. Chronischer Cannabiskonsum, also Studien, die Leute eingeschlossen haben, die Cannabis regelmäßig konsumieren, das sind jetzt nicht zwingend Leute, die abhängig sind oder einen schädlichen Gebrauch aufweisen, haben gezeigt, dass das Dopamin 2 und 3 Rezeptoren im Striatum nicht verändert sind. Das ist ganz im Gegensatz zu allen anderen Abhängigkeitserkrankungen, Alkohol und Nikotin und Amphetamin, wo die D2-3-Rezeptoren reduziert sind. Und erklären kann man sich das eigentlich derzeit noch nicht. Es besteht jedoch eine Assoziation der Dopamin-2-Rezeptoren mit der Impulsivität. Das heißt, bei einer Abhängigkeit von Kokain wurden Untersuchungen gemacht, bei denen gezeigt wurde, dass die Expression der Dopamin-2-Rezeptoren im Striatum einen Einfluss auf den präfrontalen Kortex nimmt, auf den Metabolismus, auf die Funktion des präfrontalen Kortex. Und dadurch erklärt man sich sozusagen, dass die eine Enthemmung, also eine erhöhte Impulsivität beim Konsum aufweisen durch die Störung des dopaminären Systems. Dann ebenfalls ein Befund, der bei den meisten Suchterkrankungen nachgewiesen wird, ist die verminderte Dopaminausschüttung bei einer pharmakologischen Challenge mit Amphetamin oder Stimulantien. Bei Cannabiskonsumenten wurde dieser Versuch auch gemacht. Und da zeigt sich ebenfalls, dass obwohl die Rezeptoren sozusagen nicht unterschiedlich sind, kommt es bei Cannabiskonsumenten sowie bei anderen Suchterkrankungen zu einer Verminderung der Dopaminausschüttung bei einer Stimulation durch Amphetamin. Und diese Veränderungen, also diese reduzierte Auslenkbarkeit des dopaminären Systems, korreliert mit der negativen Emotionalität, also mit Aggression, mit Vermeidungsverhalten und mit dem Craving der Patienten, wie schnell sie wieder konsumieren wollen. Ein weiterer Befund ist wenn man sich den Metabolismus, den Glukosemetabolismus anschaut, ähnlich wie bei den Demenzen, wie ich es am Anfang gezeigt habe, wurde bei Cannabiskonsumenten gezeigt, dass sie einen reduzierten Metabolismus im frontalen Kortex haben und dass auch bei einer Challenge mit einem Stimulanz, also mit Amphetamin in dem Fall, auch zu einer verminderten Reaktivität des Glukosemetabolismus im Gehirn führt bei Cannabiskonsum. Und dieser Unterschied ist interessanterweise deutlicher bei Frauen als bei Männern. Das heißt, die Frauen haben einen stärker reduzierten Metabolismus im frontalen Kortex und eine geringere Auslenkbarkeit des Glukosemetabolismus durch Stimulantien. Und ebenfalls diese Veränderungen korrelieren mit dem Ausmaß der negativen Emotionalität von den Cannabiskonsumenten. Die Unterschiede im Glukosemetabolismus wurden auch schon vor dieser Studie mit der Amphetamin-Challenge untersucht. Und was sich in diesen Probanden gefunden hat, ist, dass der Glukosemetabolismus in Ruhe im Kleinhirn reduziert ist und unter Cannabis ansteigt. Und es ist auch so, dass im Kleinhirn sehr viele, also in den Gefäßen des Kleinhirns sehr viele Cannabis-1-Rezeptoren sitzen, die für eine Beeinflussung des Kleinhirnstoffwechsels verantwortlich gemacht werden können. Und das kann ebenfalls mit damit zusammenhängen, dass der Konsum von Cannabis mit diversen Störungen der motorischen Funktion einhergeht. Gut, und ja, die Dauer der Abhängigkeit korreliert gewissermaßen mit der Stärke der Veränderungen im Glukosemetabolismus. Zu guter Letzt, Patienten, die ein erhöhtes Risiko für Schizophrenie haben, also ebenfalls Also sie haben einfach ein erhöhtes Risiko, wenn sie Cannabis konsumieren oder nicht. Es wurden zwei Gruppen untersucht, Patienten mit einem erhöhten Risiko und solche, die ein erhöhtes Risiko haben und zusätzlich Cannabis konsumieren. Und bei ihnen wurde die Dopaminausschüttung untersucht während einer Stress-Challenge. Also die haben eine Aufgabe bekommen, die sozusagen validiert ist und sozusagen einen Stress auslöst, akut. Und hier wurde beobachtet, dass die Patienten, die Cannabis konsumieren, eigentlich eine verringerte Dopaminausschüttung haben, sozusagen sogar einen Abfall der Dopaminlevel unter Stress, im Gegensatz zu den nicht konsumierenden Patienten, die durchaus eine erhöhte Dopaminausschüttung zeigen. Es wird von den Autoren so diskutiert, dass eventuell die Einnahme von Cannabis einer Selbstbehandlung entspricht und eventuell protektiv auf die auf Stressreaktionen wirkt. Andererseits wird diskutiert, dass die Konsumenten von Cannabis dieses auch beschaffen müssen, sozusagen die sozialen Kontakte haben und die soziale Kompetenz haben, um sich Cannabis zu beschaffen, im Gegensatz zu denen, die das nicht konsumieren und dadurch eventuell ein Selektionsbias vorhanden ist, der dieses Resultat erklären könnte. So, und die Veränderung der Dopaminausschüttung, dieser könnte eben eine verringerte Kapazität für die Synthese zugrunde liegen. Und diese wurde mit F18-Dopa gezeigt. Das ist ein Tracer, der sozusagen eingeschleust wird in die Dopaminsynthese und dadurch kann man sehen, wie viel können die an Dopamin synthetisieren. Und es wurde eben eine verringerte Dopaminsynthesekapazität nachgewiesen, die stärker ausgeprägt ist bei hohem und frühem Konsum und die auch mit der Apathie korreliert der Cannabiskonsumenten. Diese Unterschiede wurden in der Gesamtgruppe der Cannabiskonsumenten nachgewiesen, was, wenn man die jedoch aufstratifiziert zu denen, die abhängig sind und die einen schädlichen Gebrauch haben, dann haben diese entsprechend eine höhere Veränderung. Und die Autoren meinen, dass die sozusagen diesen Effekt auch antreiben, dass nicht notwendigerweise Cannabiskonsum per se, also im niedrigen Bereich, zu einer Veränderung der Dopaminsynthesekapazität führen muss. Zu guter Letzt, Cannabis-1-Rezeptoren kann man auch im Positronenemissionstomogramm nachweisen und so eine Studie wurde durchgeführt, die ist sogar sehr aufwendig, wenn man sich die Methoden durchliest. Da wurden tatsächlich die Cannabiskonsumenten stationär aufgenommen in eine geschlossene Anstalt und überwacht, über 4 Wochen entzogen dann auch. Und am Anfang des Aufenthalts wurde ein PET gemacht und da wurde gezeigt, dass die Cannabis-1-Rezeptoren reduziert sind bei den Cannabiskonsumenten um ca. 20%, vor allem im Cortex, und im Neokortex und im limbischen Cortex. Und diese Veränderung stärker ist bei längerem Konsum. Nach 4 Wochen Abstinenz sind genau in diesen Regionen dann wieder die Bindungspotenziale angestiegen, sodass sie fast wieder auf normale Levels gekommen sind. Ausgenommen aus dieser Rückbildung war der Hippocampus eine Region, die sozusagen für die Gedächtnisbildung verantwortlich ist. Jetzt wurde der Cannabis-1-Rezeptor auch bei schizophrenen Patienten untersucht. Und da konnte gezeigt werden, dass diese eine erhöhte Verteilung von Rezeptoren im Gehirn haben und dass die auch negativ korrelieren mit der Negativsymptomatik. Das heißt, wenn jemand erhöhte Rezeptoren hat, dann hat er geringere Negativsymptomatik. Stimmt das? Ja. Und das wird irgendwo erklärt durch den Zusammenhang von Dopamin und dem Endocannabinoid-System, dass da potenziell eine Gegenregulation, eine endogene stattfindet, Insofern als Cannabinoid-1-Rezeptoren präsynaptisch die Ausschüttung von Dopamin hemmen könnten und sozusagen die erhöhte Dopamin-Transmission oder die gestörte Transmission bei Schizophrenen dann dadurch, dass Cannabis-1-Rezeptoren aktiviert werden oder das System aktiviert wird, die Ausschüttung von Dopamin wiederum hemmen. Gut, also zusammenfassend, es wurde bei akutem Konsum eine geringe Dopaminausschüttung im ventralen Striatum gezeigt bei Cannabiskonsum. Das ist eben deutlich geringer als bei anderen Suchtmitteln. Chronischer Konsum führt zu keiner Änderung der Dopamin-2-Rezeptoren. Was allerdings nachgewiesen wurde, ist, dass die Dopaminausschüttung bei Stimulantien und bei Stress verringert ist, dass die Dopaminsynthesekapazität verringert ist und dass der Glukosestoffwechsel im frontalen Kortex verringert ist. Und all diese Effekte sind eben stärker bei früherem Konsum, bei längerem Konsum, bei intensiverem Konsum und Frauen und auch bei Frauen, also bei weiblichen Probanden. Und die Cannabis-1-Rezeptoren, also diese Veränderungen bei Cannabiskonsum sind reversibel und zwar rasch reversibel. Eine ähnliche Untersuchung wurde nämlich auch bei alkoholabhängigen Patienten durchgeführt, die eben nach sechswöchiger Abstinenz nicht, keine Rückbildung der Cannabis-1-Rezeptoren verzeichnet haben. Vielen Dank.